Guten Morgen, Linus.
Guten Morgen, Tim.
Du, ich habe gehört, der Bolsonaro hat seine Fußfessel mit einem Lötkolben bearbeitet.
Wer will es ihm verdenken? Das ist kreativer und kritischer Umgang mit Technik. Das ist Spaß am Gerät.
Logbuch Netzpolitik Nummer 538 vom 23.11.2025. Ja, direkt aus dem Zentrum für kreativen Umgang mit Technologie, wenn es auch nur der Lötkolben an der eigenen Fußfessel ist.
Also es gibt hier ein Foto von, also der hat den Lötkolben an dem Plastikgehäuse angesetzt. Also
Lötkolben am Plastikgehäuse. Ich meine, der hätte erstmal mit einem Dremel anfangen können.
Ja, da müsste man dem nochmal zeigen. Da muss er nochmal bei uns im Makerspace vorbeikommen mit seiner Fußfessel. Dann zeigen wir ihm aber noch so ein Ding. Das ist also erste.
Ja, der haben sie jetzt, glaube ich, in so ein Makerspace eingewiesen nach dieser ganzen Aktion. Da kann er sich doch ein bisschen mit Metallbearbeitung beschäftigen.
Fluchtgefahr und Manipulation an Bolsonaros elektronischer Fußfessel. Ja, meine Güte, ey.
Manche Leute haben so das Talent, eine ohnehin schon beschissene Situation durch besondere Dummheit noch ein bisschen beschissener zu machen. Da bin ich immer wieder erstaunt. Ich meine, man kennt das auch von sich selber. Ich meine, da sind wir alle ein bisschen schuldig, so Blödheit kommt. So, aber ich glaube, in seiner Situation weiß ich auch nicht. Aber wahrscheinlich
also ich das weiß machen. Jetzt, so ein technisches Gerät, das man von seinem Körper nicht trennen kann und das unterm Verdacht steht, sage ich mal, die eigenen Interessen kontinuierlich in unterschiedlich großem Ausmaß zu verletzen. Ne? Da würde ich auch mal irgendwie versuchen, reinzugucken. Ne? Also ich würde den armen Mann da jetzt nicht...
Okay, wir haben Verständnis für seine Neugier.
Ja.
Das Neugier ist immer eine gute Ausrede.
Das ist eine gute Ausrede, Neugier. Ja, also die Neugier hat den Mann ja zu vielem getrieben. Ja? Er hat ja sehr viel aus Neugier getan. Ja? Oh
lassen wir gehen.
Aber ne, zu viel Neugier kommt dann eben auch Fafo. Ne? Kennst du Fafo? Habe ich schon mal gesagt. Fuck around and find out. Ja, und da ist jetzt seine Fußfessel. Ja. So viel Neugier hat der Mann gehabt.
Ja. Aus FOMO wird Fafo. Ja, 23. November heißt auch, ich habe jetzt die goldenen 20er endlich vervollständigt, Linus.
Nein.
Doch, die sind jetzt komplett. Das war's.
Musst du erklären.
Muss ich ja, also am 22. November vor 20 Jahren habe ich meinen ersten Podcast online gestellt.
Und das war CRE?
CRE 001, genau. Stellt sich Chaos Radio Express stellt sich vor. Und das war noch ein etwas rumpeliger Versuch, in irgendeiner Form mal zu formulieren, was ich eigentlich vorhabe. Spoiler, das, was ich da verkündet habe, ist dann so nicht eingetreten, aber es hat einiges anderes in Bewegung gesetzt und siehe da, 20 Jahre später sitzen wir ja immer noch und machen unsere Witze.
Und die Metaebene als Label kam aber erst später, oder?
Das, ja, der Name war nicht wirklich jetzt von Anfang an da, aber da ja für mich der Name eher für das steht, was ich tue im Kontext des Podcasting. Mit dem schönen Slogan, es gilt das gesprochene Wort.
Das war damit, ja.
Ja, das ist irgendwie rückwirkend gültig. Also für mich ist das sozusagen der Name für das, was ich getan habe, auch wenn der Name selbst sich jetzt später gefunden hat. Also der Brand ist jetzt noch nicht 20 Jahre alt, aber die Aktivität ist 20 Jahre alt. Und man könnte auch argumentieren, dass sie schon 30 Jahre alt ist, weil ich ziemlich genau 10 Jahre vorher die erste Chaos-Radio-Sendung mitgemacht habe. Das war tatsächlich auch im November 1995 und Naja, das ist natürlich jetzt technisch betrachtet kein Podcasting gewesen, aber das ist ja der Auslöser ein bisschen gewesen, dass ich festgestellt habe, so, so der Tim und das Mikrofon, so, die können sich gut leiden. Und dann saß ich da irgendwie 10 Jahre lang und dachte mir immer so vom linke Arschbacke auf rechte Arschbacke rutschend so, schon gut, so, aber das Radio, das drumherum, das stört noch so ein bisschen so. Und naja, 95 kann man sich jetzt kaum noch vorstellen, aber da war dann so dieses, es wäre doch geil, wenn man das im Internet machen könnte, ein nicht wirklich erfüllbarer Wunsch, ne? Also kaum jemand hatte überhaupt Internet und wenn man da rein wollte, dann war man noch oft auf Modems angewiesen und Bandbreite war noch nicht mal ein Wort, ne? MP3 hat sich noch nicht so richtig etabliert. Also da waren so viele Dinge noch völlig unklar, wie man das jetzt eigentlich genau machen soll. Und vor allem war unklar, vielleicht kannst du dich da auch noch dran erinnern, es gab so eine Phantomdiskussion im Internet darüber, so, was ist denn jetzt das richtige Modell, Push oder Pull? Ja, also muss man es den Leuten reindrücken oder holen die sich selber? Was ist sozusagen das Abo-Modell? Und da gab es immer viel hin und her. Und am Ende muss ich sagen, war dann eben die Bloggerwelt eigentlich mit ihrem Syndication-Modell mit RSS dann auf der richtigen Spur. Und als ich dann so vor 21 Jahren gecheckt habe, so, okay, es gibt jetzt hier irgendwie RSS 2.0 und jetzt haben sie da noch einen Link auf die Audiodatei gepackt, da dachte ich mir so, das müsste doch eigentlich funktionieren. Und dann habe ich eigentlich vor 21 Jahren mehr oder weniger schon den Beschluss gefasst, so, okay, das Podcasting, das ist irgendwie genau mein Ding. Aber dann habe ich noch so oft, habe ich erstmal geguckt, was da der richtige Weg sein könnte und habe erstmal ein Jahr lang Kopfhörer aufgesetzt und mir alles angehört, was die anderen zu dem Zeitpunkt schon produziert haben.
Dass die Sachen nachher den richtigen Namen bekommen, war ja bei der Freakshow auch so. Die ist ja auch 5 Jahre lang unter falschen Namen entschieden,
Ja, das war ein Schmerz. Und ich habe so einen kleinen Blogbeitrag geschrieben, wo ich das auch nochmal ein bisschen erzähle. Über 20 Jahre Metaebene. Könnt ihr mal draufklicken, könnt ihr euch mal durchlesen.
Mhm.
Ja, mir bleibt
zwei einfach schwierige Jahre. Die letzten beiden, okay, ich dachte die,
Nicht die ersten. Ja, ich habe so ein bisschen erläutert, dass jetzt irgendwie so ein bisschen meine Senderfrequenz gelitten hat. Auf jeden Fall wird sich das jetzt auch bald ändern. Ich habe jetzt wieder ganz viele neue Raumzeittermine, also da geht es jetzt bald wieder weiter. Und überhaupt ist, manchmal ist es halt nicht so einfach mit dem Sendegeschäft. Aber wir sind ja auch noch dabei.
Früher waren meine Projekte meistens nach 7 Jahren abgeschlossen. Podcasts lassen mich nicht müde werden. Ja, schön. Ey, also krass, ich will, hat ja auch für über diese Zeiten wahrscheinlich nicht ganz die 20 Jahre. Bei der ersten CRE war ich, glaube ich, noch nicht. Die habe ich nachgehört, weil ich habe alle CREs gehört. Ich weiß nicht, wann ich zu CRE gefunden habe. Es wird nicht ganz 20 Jahre her sein. Aber hat mich ja auch über all diese Jahre begleitet und irgendwann dazu gebracht, dass ich selber Teil von dem ganzen Spaß wurde, als wir beide 2011 dann angefangen haben.
Ja, du hast mir irgendwann mal auf einer Party auf dem Balkon hast mir erzählt, dass du irgendwie CRE hörst und das irgendwie ganz geil findest. Und dann dachte ich mir so, okay, den Typen, der ganze Sätze sprechen kann, den merke ich mir mal.
Ja, cool. Also Respekt, Tim. Cooles Ding. Feine Sache. 20 Jahre. Scheiße.
Ja, das ist schon eine Menge Holz.
Ja. Ja, über viele Jahre, hast jetzt viele Leute in die Volljährigkeit begleitet. Eigentlich ein kontinuierliches Bergab in diesen goldenen 20ern.
Ja, ich kriege ja auch vor allem, und das finde ich ja wirklich irgendwie nice, also ab und zu Leute, jetzt auch in den Kommentaren wieder, aber ich habe das auch schon ein paar Mal gehabt, so Leute, die mir wirklich erzählen, dass sie irgendwie, keine Ahnung, als wir mit Chaos Radio angefangen haben, was weiß ich, irgendwie 12 oder so waren, Und dann so ein bisschen eben dadurch auch so eine Lebensbegleitung in technischer Hinsicht bekommen haben und dann später so technische Berufe eingeschlagen haben und so mittlerweile jetzt so voll im Berufsleben stehen und so. Das macht man sich selber manchmal gar nicht so klar, wenn man so eine halböffentliche Person ist, was man dann teilweise so für Auswirkungen hat, für die man ja irgendwie, von denen man ja irgendwie nichts weiß, ne? Oder bestenfalls vielleicht mal ahnt. Aber ich finde das sehr, sehr schön, solche Geschichten höre ich gerne, weil man natürlich dann auch das Gefühl bekommt, das hat sich auch alles gelohnt und war zu was gut.
Ja, ja. Denke, das ist das, also das ist ja der Grund, dass wir es tun, dass es irgendwie einen Impact hat, irgendwo eine Wirkung entfaltet, ja. Schön, Mensch, freue mich.
Es gibt auch noch andere Leute, die Impact entfalten, ne?
Ja, also ich habe gerade hier die Kommentare unter deinem Blogpost gesehen, da steht Speerspitze des deutschen Podcasts, das stimmt natürlich, viele haben noch keine Podcasts. Viele wussten noch nicht, was das ist, als du damit angefangen hast.
Muss man noch 10 Jahre lang erklären.
ebenfalls habe ich in meinem Podcast-Feed Empfänger in den letzten Wochen auf einmal sehr viel einen Gast gesehen, den wir bei uns in der Sendung hatten, bei der 500. Anne Brohr-Hilker, ja. In vielen Podcasts gerade zu Gast, weil ihr Buch veröffentlicht wurde. Ja? Und zwar das, Moment, Milliarden und Moral ist, glaube ich, der Titel. Ja? Cum-Ex, Milliarden und Moral. Ich habe es tatsächlich schon gehört. Ich habe das Buch natürlich vorbestellt und das Hörbuch mir angehört. Kann ich sehr empfehlen. Link zu Genial Lokal und Amazon und so weiter und einem Interview mit Anne Brohr-Hilker haben wir nochmal auch hier in den Shownotes. Der Amazon-Link ist ein Affiliate-Link, das heißt, wenn ihr das bestellt, dann bekomme ich einen klitzekleinen Teil davon ab, das muss man ja immer dazu sagen. Und ich glaube, das empfiehlt sich als Weihnachtsgeschenk, das Buch. Ich glaube, es ist ziemlich, also ich finde, es hat einerseits natürlich diese gesamte Situation, was das da überhaupt ist, wird behandelt, also Cum-Ex und so weiter, ne? Dann spricht sie viel, natürlich gibt es viele coole Anekdoten aus der Ermittlungsarbeit, die sie da geleistet hat, mit den vielen Kolleginnen und Kollegen zusammen und der Polizei und was da was Besonderes war und was die Herausforderungen sind in der Ausstattung und so weiter. Viele, natürlich alles, was sie in der LMP 500 erzählt hat, kommt natürlich auch drin vor, ist ja klar, weil das waren ja die most noteworthy things, die sie da schon erzählt hat, aber es gibt jetzt das ist halt ein ganzes Buch. Dann natürlich über die Finanzlobby und ihre Ausstattung, ja, wie es dazu kommt, dass immer wieder Gesetze entstehen, die so funktionieren und das ermöglichen und auch natürlich eine persönliche Betrachtung ihrer Rolle als Staatsanwältin, als Frau und als introvertierte Person, als sie sich selber bezeichnet. Ich finde, sie wirkt ja nicht so, aber ist bekennende Introvertierte und behandelt halt auch das so ein bisschen, ne? Was quasi die Stärken ihrer also was es ihr ermöglicht hat, quasi Leute besser zu beobachten, länger zuzuhören, wie das die Ermittlungsarbeit gestärkt hat, unterschätzt zu werden und damit zu arbeiten, ja, gleichzeitig natürlich auch eine Reihe an Beleidigungen, die über sie einhergegangen sind. Spannendes Buch, ja. Eine sehr lesens- und oder hörenswert.
Also wenn man sie in unserem Podcast mal gehört hat, dann kann man aber auch das Gefühl bekommen, dass sie ihren Beruf als Introvertierte dann doch eher verfehlt hat.
Also das
war schon ziemlich hilarious. Irgendwie,
was ja, aber sie sagt, dass das für sie Stress ist. Ne? Das ist, war ja auch, wir haben das, also das sagt sie in den Podcasts, die gerade entstehen, in dem Buch behandelt sie das nochmal ausführlich, dass das eben ein Thema ist. Introvertiert zu sein. Übrigens nicht als Schwäche, sondern als Stärke natürlich in der Arbeit, aber dass sie eben diese Öffentlichkeitsarbeit, das ist für sie eine Belastung. Ja.
Mhm.
Kriegt aber auch, ich glaube, bei Alles gesagt war das, wo sie auch so sagt, ja, das setzt sie unter Druck und macht sie irgendwie, stresst sie oder so. Und dann sagen auch halt hier der Jochen Wegner und ich weiß nicht, wie der andere da heißt, sagen halt auch so, ja, könnten sie jetzt nicht so feststellen, weil das ja enorm gut macht. Ja. Aber es ist ja auch ein inneres Empfinden.
Dass man das wächst halt mit seinen Aufgaben.
Ja, aber ich glaube, das kann man, da kann Anne Brohrhecker nun wirklich ein Lied von singen, dass sie mit den Aufgaben mitgewachsen ist,
das
die sie sich selber gesetzt hat. Ja, oder mit ihren eigenen Zielen. Naja, also cooles Buch. Ich denke, ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk in vielen Richtungen, ja, weil es eben nicht nur ein politisches Buch ist, oder also nicht nur ein strafrechtlich politisches Buch, sondern eben auch ein sehr auf vielen anderen Dimensionen noch stattfindet, dieses Buch. Und war ich ja damals schon sehr stolz, dass wir, glaube ich, der erste Podcast waren, dem die Ehre zuteil wurde, Frau Brohrhecker.
Ja, die haben wir uns erarbeitet.
Die haben uns erarbeitet, ja. Das war nicht einfach.
Nee,
da haben wir uns Mühe gegeben.
Ja.
War einer der, muss ich auch sagen, war wirklich einer der coolsten Momente, die so unter die Haut gegangen sind, als du angefangen hast, sie vorzustellen, noch nicht den Namen gesagt hattest und in dem Moment als
der ganze Saal explodiert.
Als Staatsanwältin und sofort der Applaus, das sind so Dinger, die gehen unter die Haut. Ja.
Absolut.
Alright, hey.
Gucken wir doch mal
zur Sendung, oder?
Genau, gucken wir mal zur Sendung, gucken wir doch mal ins Feedback mal ausnahmsweise. Gab so ein paar Anmerkungen, die sicherlich hier der Erwähnung wert sind. Beginnt mit einem Nachtrag zum AI Act. Jule schreibt, nur eine kurze Nachfrage, Feedback zum Thema AI Office bei der Kommission im Monologsegment. Ich bin etwas verwundert, dass unter anderem ihr und zum Beispiel der Tagesspiegel jetzt erst auf die zentrale Rolle der Kommission im AI Act aufmerksam werdet. Im bereits 2024 in Kraft getretenen Text vom Gesetz steht schon drin, dass die Kommission tun und lassen darf, was eine Marktüberwachungsbehörde eben tut und lässt. Wenn ein sogenannter Anbieter ein sogenanntes GPAI-Modell, also General Purpose AI-Modell baut und da dann auch ein System draus macht und einsetzt, das steht dort jetzt bereits drin. Steht zwar in einem Kapitel, das erst ab August 26 gilt, wenn ich den Artikel am Ende richtig verstanden habe, aber ich sehe nicht wirklich, worin hier der Omnibus was Neues sagt. Wenn ich jetzt mal spinne und überlege, welche Konstellationen trifft denn diese Regelung im jetzigen Zustand, dann denke ich zum Beispiel an Google oder Meta, die eigene Modelle in Systeme pressen. Hoch, das sind ja gleichzeitig Very Large Online Platforms oder Very Large Online Search Engines. Das ist aber komisch, dass man nun drunter schreibt, ach ja, und die Regeln sollen auch für diese gelten im Omnibus. Wo ist hier bitte die Änderung in Bezug auf eine Zentralisierung? Es war doch vor dem Omnibus schon zentriert. Sollte man da nicht vielmehr das eigene Gesetz und nicht den Omnibus dafür kritisieren? Ach ja, und das AI-Office gibt es ja auch schon. Die haben ein paar nette Sachen, um sich im AI-Act zurechtzufinden.
Okay.
Nehmen wir mal so zur Kenntnis.
Wir nehmen das jetzt mal so zur Kenntnis. Ich glaube, den Omnibus, das ist ein Thema, wo ich aktuell gerade insbesondere die Einlassungen von Max Schrems verfolge und None of Your Business. Und ich glaube, wir werden uns bemühen, den Max dazu nochmal in der Sendung zu haben.
Mhm. Das ist eine gute Idee.
Das schreibe ich mir direkt mal auf und schreibe ihm gleich mal, wann er denn Zeit hat.
So, dann zum Thema Glasfaser, schreibt uns Glasklar. Ich halte ja die Argumentation für Glasfaserausbau jetzt sofort nachzuholen, weil Zukunft für sehr wenig aussagekräftig und tragfähig. Vielleicht könnte man sich ja mal die Mühe machen und ganz konkrete Bedarfe der Gesellschaft identifizieren und aufarbeiten, um die Diskussion ein wenig fachlich anspruchsvoller und zielgerichteter zu führen. Ja, also wir haben ja darüber geredet und ich glaube, wir implizieren immer so ein bisschen Glasfaser gut. Ne? Und Kupferböse.
Ja, das implizieren wir, ja.
Das implizieren wir. Und kann auch nachvollziehen, dass es für manche nicht so richtig verständlich ist. Es gab ja auch verschiedene Kommentare mit so, ja, ich habe hier so und so viel Megabit, das reicht mir auch. Ich denke, so nebenbei haben wir es aber schon angesprochen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt breit ausgerollt. So, ich meine, es gibt natürlich die Privatanwender, aber es gibt natürlich auch Small Business, Business, größere Unternehmen etc., die brauchen auch Daten. Das ist so das eine. Glasfaser hat einfach gegenüber diesen kupferbasierten Ausrollungen den Vorteil, dass da sehr viel Luft nach oben ist. In so eine Glasfaser passt sehr viel Daten rein. Das ist halt einfach eine Eigenschaft dieses Mediums und es ist natürlich auch etwas, was potenziell einen sehr viel geringeren Ressourcenverbrauch hat. Das ist so ein Nebenaspekt. Ne? Ich meine, Kupfer ist auch teuer, wird ja auch mal gerne von den Ladesäulen abgeschnitten. Das ist jetzt vielleicht nicht das Hauptproblem. Aber Glasfaser ist halt einfach die richtige Technologie, die man jetzt nehmen sollte und die vor allem sich relativ günstig in Überkapazitäten ausrollen lässt. Niemand würde jetzt unsinnige Überkapazitäten an Kupfer irgendwo hinlegen. Aber Überkapazitäten an Glasfaser sind überhaupt gar kein Problem, weil die Faser selber ist nicht das Teure, sondern es ist das Öffnen der Rohre, das Verlegen, das einmal in den Boden legen ist das Teure. In dem Moment, wo du aber das entsprechend ausrollst und vor allem, und das war ja auch so ein bisschen Teil unserer Argumentation, den Staat hier in die Pflicht nimmt, seiner Verantwortung für das Bereitstellen von Infrastruktur oder zumindest das Ermöglichen von Infrastruktur in die Pflicht zu nehmen, dann ist es halt relativ klar, dass man mit einem vertretbaren Aufwand schon vor langer, langer Zeit hätte enorme Kapazitäten legen können und die dann einfach der Gesellschaft und den Unternehmen als existierende Infrastruktur bereitstellen kann. Mhm. Das ist etwas, was so jetzt mit anderen Techniken nicht geht. Dass jetzt der einzelne Endverbraucher nicht unbedingt unmittelbar von einer Glasfaser profitiert, weil theoretisch eine existierende alte Kupferleitung das auch bereitstellen kann. Ja, klar, aber das ist nicht das Argument an dieser Stelle, sondern was ist in 10 Jahren, was ist in 20 Jahren, was ist, wenn irgendwo jemand sich selbstständig macht und aus welchen Gründen auch immer, weil er irgendwie streamt oder weil er irgendwie enorme Upload-Kapazitäten braucht, um diese Dienstleistung überhaupt anbieten zu können, diesen Bedarf einfach hat, dann kannst du mal nicht eben mal umschalten. Und deswegen ist es halt einfach erforderlich, eine Infrastruktur zu haben, wo du sagen kannst, so, ach ja, Gigabit, 10 Gigabit, alles kein Problem. Alles nur eine Frage letzten Endes des Angebots, ja, des Dienstleisters. Und außerdem ermöglicht eine solche Glasfaserinfrastruktur theoretisch auch den Markteintritt von sehr viel mehr Providern. Ja, also schönes Beispiel immer wieder so Schweden, ja, wo du halt einfach deine Glasfaser bekommst und dann klickst du dir einfach selber deinen Provider aus einer langen Liste, die dir dann auf dem Webbrowser angezeigt werden und dann ist halt innerhalb von ein paar Minuten auch alles erledigt. Und hier ist es einfach ein Megakrampf und die Argumente kann man, glaube ich, noch sehr viel weiterführen, aber ich würde mal sagen, das ist so die Essenz.
Ich würde nur kurz, weil vielleicht die Frage kommt, ne? Warum kriegst du mehr in Glasfaser rein. Ne? Du kannst in unterschiedlichen Wellenlängen da durchleuchten, die sich gegenseitig nicht stören. Dadurch hast du sehr viel mehr grundsätzliche Möglichkeit, darüber Daten zu übertragen, während du in Kupfer dann letztendlich auf einem Frequenzband irgendwie modulieren muss und da gibt es dann irgendwann ein Ende, ja. Du hast viel weniger Verluste, ja. Kupfer, letztendlich sind das Elektronen, die du in einem Widerstand eines Metalls hin und her schubst. Und Licht wird in dem Glas sehr viel weniger abgeschwächt, das heißt, du hast weniger Verluste über die langen Strecken. Gleichzeitig, weil bei Kupfer Elektronen in Metall bewegt werden, hast du die ganze Anfälligkeit auf elektromagnetische Störungen, beziehungsweise auch, dass du selber eine Störung bist, eventuell. Ne? Das heißt, du reagierst, also Kupfer reagiert auf Funk, Strom und so weiter, was wiederum die Nutzbarkeit dieses Mediums halt stark schwächt. Und dann hast du am Ende noch eine etwas schnellere Geschwindigkeit, dadurch, dass du hier mit Licht sauber über die Länge, über die Distanz arbeiten kannst, mit sehr viel klareren, sauberen Signalen, die sich eben dann am Ende auch schneller übertragen lassen. Das sind so die vier entscheidenden Punkte. Und
schneller und vor allem auch noch latenzärmer. Also ne, auch ja, das die Reaktion ist doch mal deutlich geringer und deswegen ja, es gibt eigentlich nur Vorteile und es ist halt einfach absurd, dass man das nicht schon lange verfolgt.
Und vor dem Hintergrund, ne, wenn man jetzt gerade zurückblickt, dass der Tim sagt, vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren hat sich noch nicht mal die Frage gestellt, ob man eine Radiosendung im Internet veröffentlichen kann. Und heute ist es halt so, dass Fernsehen darüber gestreamt wird. Es gibt jetzt eigentlich keinen Grund zu der Annahme, dass der Bedarf an Bandbreite jetzt in irgendeiner Weise abflachen würde in Zukunft. Ja, also eventuell von mir aus geht die erste Ableitung ein bisschen runter und er nimmt nicht mehr ganz so schnell zu, sobald alle Fernsehen gucken können zu Hause. Ja, aber es ist erkennbar, dass die aktuelle Infrastruktur auf Kupfer einem zukünftigen Bedarf nicht gewachsen sein wird. Selbst wenn man heute sagt, ich habe heute noch ich habe die zehnfache Kapazität von dem, was ich brauche, ja, ist es, das hatte ich zum Beispiel mal, als ich irgendwie Anfang der 2000er DSL mit einem, oder was war das dann, ein Mbit oder was, ne? Da haben wir ein Mbit-Leitungen gehabt. Ja. Und waren irgendwie, haben gedacht, meine Güte, ein Mbit, meine Güte, ey. Und, oder ne, die Überlegung von 56K-Modem auf 64 oder sogar ISDN-Kanalbündelung 128, meine Güte, da kannst du das Internet mit voll machen, ne? Wir haben das alles schon hinter uns, dass diese heute lächerlich geringen Werte, die halt Größenordnungen unter dem heutigen Standardbedarf sind, utopisch erschienen. Genauso wie es jetzt irgendwie utopisch erscheint, eine Bude mit einem Gigabit anzubinden für den größeren Teil, während wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in 20 Jahren sagen werden, da saßen wir in dieser Wohnung mit einem Gigabit. Da konnten wir gar keine kompletten AI-Roboter unseren Haushalt machen lassen. Oder was auch immer wir dann tun. Ja? Ja. Weil der Bedarf der Gesellschaft und der Wirtschaft an Datenübertragungsmöglichkeiten wird weiter hochgehen. Und das ist eben etwas, was über den Bedarf der Einzelperson hinausgeht und ja, etwas mit Zukunftsfähigkeit zu tun hat. Ja.
Und auf viele Anwendungen kommt man ja auch erst, wenn man sozusagen diese Ressourcen zur Verfügung hat, weil dann kann man ja überhaupt erst damit rumprobieren, wenn du gar keine Möglichkeit hast, in irgendeiner Form deine Bandbreite zu steigern. Also wir haben heutzutage in der Regel asymmetrisches DSL. Das heißt, dein Upload ist nochmal deutlich geringer, teilweise absurd viel geringer als dein Download. Klar kann man dann argumentieren, ja, wieso, mein Netflix kommt ja schnell genug und zum Streamen reicht das ja. Aber du willst ja dann, was weiß ich, hast ein Unternehmen mit 20 Leuten und dann wollen die 20 Leute alle gleichzeitig Zoom machen. Und auf einmal hast du irgendwie 20 Videostreams, die in die andere Richtung gehen und dann hängt aber alles richtig. Und nicht nur, dass das dann irgendwie in die Richtung nicht schnell genug geht, du verstopfst dann auch noch schnell deine asymmetrische Leitung, die dann irgendwie dann damit nicht klarkommt, und dann sind deine Downloads auch noch im Arsch. Also das ist halt einfach alles Quatsch, und man muss einfach mit mehr Luft nach oben arbeiten. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum nicht einfach jeder einen Gigabit-Anschluss dann letzten Endes über Glasfaser bekommen sollte. Und dann, okay, dann benutzt du es vielleicht alles meistens nicht. Stört aber nicht. Die Glasfaser ist immer noch dieselbe. Ja, du musst nicht dafür mehr Glas in den Boden legen für dieses Gigabit. Es ist halt einfach nur, dass du es hast, wenn du es brauchst.
Wir müssen das Thema ja mit einer Autometapher abschließen, ja?
Damit die Leute das verstehen in Deutschland.
Ja? Ihr wollt alle ein AMG G-Modell mit 600 PS haben. Ihr nutzt ja die 600 PS auch nur an jeder Ampel, um einmal auf 70 km/h zu beschleunigen, ja? Und ruft nicht die ganze Zeit. Oder was, wie viel PS diese Autos haben, ja? Das ruft ihr ja nicht die ganze Zeit ab. Trotzdem kauft ihr diese Autos, ja, und steht dann am Ende mit denen im Stau, ja. Trotzdem würdet ihr, wenn man sagen würde, wieso, reicht doch, nimm doch hier so eine Renault Zoe mit, da kommst du genauso an, würde niemand sagen, brauche ich nicht, ja, die Leute.
Genau. Also wenn Reichweitenangst ein Ding ist, dann sollte auch Bandbreitenangst ein Thema sein. Definitiv. So, Max weist uns noch darauf hin, Linus, beziehungsweise dich, Linus, nach heutiger Erkenntnis war Napoleon nicht klein, sondern mit wahrscheinlich 1,68 Meter für die damalige Zeit durchschnittlich groß.
Ja, hat er halt drunter gelitten, nur durchschnittlich zu sein, ne? Er wollte halt. Ich bin ja froh, dass das der einzige korrigierbare Fehler offenbar war, den wir in dem ganzen Segment hatten. Mit dem Diaphragma von Marie Antoinette und was kann ich alles. Also ich glaube, da haben wir uns ganz gut geschlagen.
So. Das stimmt. Ganz gut geschlagen hat sich bisher auch Cloudflare, das Unternehmen, was so ein bisschen der Schutzpatron aller Webseiten im Internet ist. Wer von Cloudflare noch nichts gehört hat, irgendwann ist sicherlich mal beim Abruf irgendeiner Webseite so eine Zwischenwebseite aufgetaucht, wo so ein paar Wölkchen drauf sind und kurz jemand mal überprüfen musste, dass du kein Roboter bist, oder vielleicht war auch irgendeine Webseite nicht erreichbar und man sah dann so einen Statusbildschirm von eben dem Unternehmen Cloudflare, wo drauf stand so, oh ja, die Webseite ist gerade nicht zu erreichen.
Oder macht man Capture.
Oder die Webseite ist gerade unter Attacke und vorübergehend gesperrt, all so eine Sachen. Cloudflare wird gerne genommen, um eben solche Probleme zu lösen, und ist für viele auch wirklich eine Hilfe. Insofern, als dass, wenn man jetzt, keine Ahnung, unter irgendeiner Cyberattacke steht, dann läuft das einfach durch Cloudflare, bevor es zu deiner Webseite kommt, und die können halt mit ihren Detection-Tools und entsprechenden Maßnahmen das Schlimmste vielleicht erstmal verhindern oder vielleicht sogar auch alles verhindern, und haben auch viele andere Dienstleistungen, die damit verbunden sind. Ich kann die gar nicht alle aufzählen. Ja, aber jetzt hatten wir
In der letzten Sendung haben wir über den AWS-Ausfall gesprochen. Mhm. Na, und deswegen, ich glaube, ich würde gerne einmal noch ganz kurz die Gelegenheit nutzen, ganz schnell den Unterschied zwischen, was macht AWS besonders und was macht Cloudflare besonders. Na, also da, was haben die AWS sagt, wir haben Infrastruktur, die man in Containern und so weiter und VMs und so weiter skalieren kann. Das heißt, ihr braucht keine eigenen Server mehr, ihr könnt die bei uns kriegen. Ja. Cloudflare sagt, ihr habt Server, ist auch in Ordnung, aber die Server, die ihr da betreibt, die haben eine Grenze ihrer Kapazität. Und eines der größten Probleme, die du haben, oder eines der häufigsten Probleme, die du haben kannst, sind irgendwie Kapazitätsprobleme. Insbesondere, wenn jemand eine Denial of Service auf dich fährt. Mhm. Und Cloudflare betreibt im Prinzip Proxy-Server, die davor sind, die Caching betreiben und in der Lage sind, Lasten zu managen. Das heißt, dein Setup, wenn du sagst, du baust eine Webseite, die über Cloudflare zugänglich ist, dann setzt du den DNS-Eintrag auf einen Cloudflare-IP, Und dein tatsächlicher Server, den konfigurierst du sinnvollerweise so, dass er nur Cloudflare antwortet. Das heißt, auf deinem Server, den du irgendwo im Internet stehen hast, der kriegt die ganze Zeit eigentlich immer nur Anfragen von diesem Cloudflare-Proxy. Und Cloudflare stellt sich dann hin und verteilt deine Webseite. Ja, jetzt kommt der erste Zugriff, dann fragt Cloudflare einmal bei deinem Server an und sagt, gib mal bitte die Seite. Dein Server antwortet, dann kommt der nächste. Und je nachdem, wie die Last ist, wird Cloudflare anfangen, das einfach dann aus dem RAM zu bedienen und deinen Server gar nicht mehr damit zu belasten, dass da Leute sind. Insbesondere dann vor allem auch, sagen wir mal, die statischen Inhalte, die sich nicht ändern, wird Cloudflare einfach dynamisch im RAM halten und so ein bisschen abfeiern. Und dein Server wird damit nicht mehr belastet, dass alle 100 Besucher das große Bild auf der Startseite haben wollen. So, jetzt fängt irgendwann, dann gibt es die nächste Möglichkeit, Denial of Service zu machen, wäre, du hast vielleicht eine dynamische Webseite, ein einfaches Beispiel wäre so eine Suchfunktion, ne? Und eine Möglichkeit, deinen Server zu überlasten, wäre, ich gebe dem einfach ganz viele unterschiedliche Suchanfragen, weil dann muss er jedes Mal in der Datenbank Webseiten, in der Datenbank suchen, eine Antwort generieren und eine quasi die Antwort ist teurer, ne? Weil die Webseite, weil die Antwort individuell aufgrund einer Rechenoperation konfiguriert wird. Und das wiederum, das wird Cloudflare erstmal durchgeben, weil es den Inhalt ja nicht kennt, muss es deinen Server fragen. Wenn das zu viel wird, werden sie anfangen zu erkennen, alles klar, das macht einer oder mehrere, die geben sich hier gerade Mühe, die wollen uns überlasten, jetzt fange ich mal an, die auszublockieren. Ja, und werd dem einfach nicht mehr antworten. Und dieses kluge, was heißt klug, aber sagen wir überhaupt in irgendeiner Weise individualisierte Balancing, Erkennen von Angriffen, Erkennen von Denial of Service, das ist das, was Cloudflare als Service verkauft. Dann könntest du beispielsweise, wenn jetzt irgendwie deine Denial of Service auf deinen Pizzalieferanten-Webseite läuft, dann könntest du halt irgendwann sagen, naja, okay, komm, dann schließ einfach mal alle nicht-deutschen IP-Adressen aus, weil wir liefern eh nur nach Berlin unsere Pizza. Ne? Und dann kannst du dadurch Denial of Service-Angriffe auf deine Server relativ gut wegmanagen. Und dann haben sie noch irgendwelche extra Dinger, wie dass sie Exploits und diesen ganzen Kram, ja. Und das haben die geschafft, zu einem Geschäftsmodell auszubauen, das also auch natürlich sehr klug ist, ja.
Und sehr erfolgreich ist. Und ja, gefühlt 20% aller Webseiten im Netz sind halt hinter Cloudflare. Das nenne ich mal eine Customer Base. Und dementsprechend ist wie Amazon AWS auch Cloudflare so eine absolut wichtige Infrastruktur, die mal idealerweise nicht ausfallen sollte. Und genau das ist jetzt passiert. Und es war, wie man vielleicht nicht gleich vermuten würde, nicht eine Cyberattacke und es wurde jetzt von irgendwas runtergemacht, sondern ähnlich wie bei Amazon im Übrigen, einfach ein Konfigurationsfehler im System. Im Prinzip eine Kleinigkeit, da wurde also irgendwo eine Datenbankabfrage gemacht und die war dann nicht im SQL nicht ausreichend beschränkt und durch so einen Edge Case kamen dann auf einmal sehr viel mehr Daten aus dieser Datenabfrage raus, als das normalerweise der Fall ist. Das wurde dann in so eine Feature-Datei geschrieben, wo irgendwie drin steht, wie denn jetzt das Routing in diesem komplexen Netzwerk so abzulaufen hat. Aber diese Datei wurde dann auf einmal sehr groß, was vielleicht erstmal noch nicht unbedingt ein Problem ist, solange die Informationen als solche richtig sind. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob sie das waren. Aber es scheiterte in dem Moment schon vorher, weil an anderen Stellen, wo dann mit dieser Feature-Datei gearbeitet werden soll, so arbiträre Größenbeschränkungen drin war. Ja, wenn die Datei größer ist als so und so viel Bytes, dann Hände hoch und ich mache hier mal gar nichts. Und genau das wurde eben durch diesen ursprünglichen Fehler getriggert und das führte dann eben dazu, dass die ganze Kaskade von Routing-Konfigurationen und wo sollen denn jetzt welche Anfragen hingehen, komplett zusammengefallen sind und auf einmal war überhaupt nichts mehr zu erreichen.
Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Feature-Datei ist im Prinzip das Management-System. Also das sind genau die Regeln, wo sie ja zum Beispiel sagen, diese IP-Adressen, denen antworten wir sowieso nicht. Mhm. Oder ich glaube, wenn du von einer Tor-Adresse kommst, kriegst du immer erstmal ein Capture und so weiter. Und wenn ich das richtig verstanden habe, waren das eben die Konfigurationen des Tages.
Den Kunden ist es am Ende natürlich egal, was jetzt der Grund war, aber auf einmal sind halt alle ihre Webseiten nicht mehr zu erreichen. Wir wissen ja, was das heutzutage bedeutet. Online-Shops verdienen da viel Geld mit jeder Stunde, die sie online sind, und verlieren entsprechend viel Geld, wenn sie offline sind. Jetzt hier Black Friday und so weiter. Ja, das ist jetzt auch, sagen wir mal, eine kaufaktive Zeit. Definitiv kein Ding. Man muss jetzt sagen, dass Cloudflare verhältnismäßig professionell auf diesen Ausfall reagiert hat. Nicht nur, weil sie das dann auch relativ schnell wieder in den Griff bekommen haben, sondern weil sie auch binnen eines Tages in der Lage waren, da einen ausführlichen Blogpost zuzuschreiben, in dem sie auch nicht groß rumgeredet haben, sondern einfach gesagt haben, ja, hier scheiß gelaufen, das war das Problem. Und dann so bis hin zu SQL-Source-Code irgendwie im Blogpost, so ja, genau das hier war der Fehler und das haben wir jetzt geändert und mehr Culpa und jetzt werden wir natürlich 1000 Sicherungssysteme einbauen, damit das auf gar keinen Fall jemals wieder passiert. Mhm. Für uns ist natürlich das jetzt vom Ausfall her weniger interessant als Anlass, die Diskussion, die wir schon rund um AWS hatten, da fortzuführen. Wir haben es in zunehmendem Maße eben mit Akteuren im Internet zu tun, die jetzt die modernen Probleme mitigieren, wie zum Beispiel diese Denial-of-Service-Attacken oder generelle Überlastung von Webseiten, weil das Internet selber mit seinem Protokoll und seiner Struktur an der Stelle herzlich wenig zu bieten hat. Also es gibt sozusagen solche Mechanismen jetzt nicht als Teil der Netzwerkinfrastruktur als solchen, also das IP-Protokoll und alles, was drumherum sicherstellt, dass das Web funktioniert, ist im Wesentlichen optimistisch ausgelegt. Ja? Also es ermöglicht immer alles, weil darum geht's. Aber es sieht eben diese ganzen Failure-Modus und Angriffsszenarien und Bad Actors so jetzt im Design nicht vor, sondern erlaubt erstmal alles. Und deswegen braucht man diese anderen Infrastrukturen, um da was zu machen. Und da jetzt nicht jeder bereit ist, das Engineering da reinzustecken und das Geld da reinzustecken oder auch gar nicht die Möglichkeit hat, das zu tun, um sich entsprechend vor diesen Risiken zu schützen, geht man dann eben auf solche Provider, die dann eben sehr schnell sehr groß werden, weil die natürlich dann das ganze Talent akquirieren und dann hat man da auch so einen Netzwerkeffekt so mit, naja, geh doch einfach zu Cloudflare, dann läuft das schon. Ja, und dann ist es natürlich schwierig, wenn jemand dieses kleine Stückchen da im Internetgebäude wegtritt und alles wieder zusammenfällt im ganzen Internet-Jenga, was wir hier die ganze Zeit spielen.
Ja, jetzt ist natürlich auch nochmal besonders schade, weil Cloudflare natürlich jetzt auf ihrer Webseite, natürlich, die müssen jetzt auch gerade weiterentwickeln, da steht natürlich jetzt AI, ja, aber eigentlich gehst du zu Cloudflare, damit deine Webseite immer erreichbar ist, ja. Und es ist natürlich schon ein bisschen schade, wenn das dann ausfällt.
Ja.
Da könnte man fast sagen, da bräuchte man ein eigenes Cloudflare, europäisches Cloudflare, auch eine Alternative.
Du meinst, um ein bisschen souveräner zu werden in der Hinsicht?
Digital könnte man mal einen Gipfel machen.
Ja, rein zufällig fand das ja auch gerade statt. Wir hatten das, glaube ich, auch schon angekündigt. Es gab den Souveränitäts-Digital-Gipfel. Der eigentlich mehr so eine ja deutsch-französische Business-Show war, weil man kam dann zwar einen ganzen Tag zusammen in Berlin und hat halt dann diesen Gipfel abgefeiert, der im Wesentlichen dann so aus Reden besteht und nebenbei ja tut man dann so, als hätte man irgendwas beschlossen. Und ja, es wurde, sagen wir mal, nicht viel davon erwartet von diesem Gipfel. Und in der Hinsicht war es, glaube ich, auch ein voller Erfolg.
Es ist, also immerhin war Frankreich da. Immerhin haben sie scheinen sie die Problemstellung erkannt zu haben jetzt nach nach so 20 Jahren oder was, ne? Man muss sich ja, also was ist jetzt überhaupt, also dieser gesamte Begriff der Souveränität muss, glaube ich, nochmal einmal getrennt werden, zumindest von dem Begriff der Autarkie, ja? Also niemand in dieser digitalen Welt ist autark, ne? Man hat die Abhängigkeiten, Hardware kommt aus China, Software kommt aus den USA, ja, dann kann man irgendwie sagen, okay, aber dann gibt es SAP, die verteilen dahin und in China könnte man auch die Hardware nicht bauen ohne ASML und die bauen in Niederlanden die Belichtungsmaschinen für die Wafer, die in China und so weiter. Das heißt, da gibt es natürlich gegenseitige Abhängigkeiten und Souveränität wird dann so ein bisschen so, könnte man sagen, immerhin sind die Abhängigkeiten vielleicht in einem Gleichgewicht. So würde ich jetzt mal versuchen, diesen Begriff der digitalen.
Im besten Fall sind sie in einem Gleichgewicht, aber es gibt auch gegenläufige Abhängigkeiten, nicht nur in die eine Richtung.
Genau, es gibt, also in irgendeiner Weise hast du auch einen Hebel. Und da könnte man, glaube ich, wird man jetzt niemandem zu nahe treten, wenn man sagt, da ist Europa jetzt gerade nicht unbedingt am oberen Ende, sondern eben in einer relativ starken Abhängigkeit von anderen. Und da wollen sie jetzt irgendwie was klären. Ja. Das ist vor allem natürlich, das ist eine politische Frage, das ist aber auch eine wirtschaftliche Frage und damit ist in meinen Augen vor allem eine wirtschaftspolitische Frage. Und dafür müsste man sich natürlich erstmal fragen, wie sind wir denn eigentlich hier hingekommen? Und ich habe jetzt mal so als Beispiel, nehmen wir jetzt mal Huawei, ja, als Hardware von China, die in unseren wichtigen Infrastrukturen sich befindet. So, was ist passiert? Huawei hat über viele, viele Jahre völlig problemlos die überlegenen Netzwerkausrüstungsprodukte zu einem sehr günstigen Preis verkauft. Das heißt, sowohl in der Qualität als auch im Preis konnten die europäischen Hersteller nicht mit Huawei konkurrieren. Ja? Und deswegen sind die Mobilfunknetze in Deutschland und nicht nur in Deutschland, sondern überall mit diesen Komponenten gebaut worden, weil sie nicht nur die billigeren waren, sondern auch noch die besseren. Und an diesem Punkt kommst du ja als produzierendes Unternehmen nicht, ohne dass du das halt gezielt dahin willst. Ja? Und genauso ist es ja in den USA, die US-Services, sei es jetzt AWS oder sonst was, die haben ja ruinöse Wettbewerbe mit anderen geführt. Ja, dass jetzt also beispielsweise ein Amazon marktdominierend ist, AWS marktdominierend ist, Microsoft marktdominierend ist, Facebook, Meta und so weiter, ne? Die haben mit unglaublich viel Geld sich diese Positionen er kämpft und zwar in einem kapitalistischen Umfeld. Ja, und also quasi andere verdrängt, um die in Anführungszeichen günstigste, beste Dienstleistung für eine Zeit lang anzubieten, um sich aller Konkurrenz zu entledigen. Und dafür brauchst du halt einen langen Atem. So, das, glaube ich, muss man erstmal, denke ich, zur Kenntnis nehmen. Dass es ne, notwendig oder dass es in diesen Fällen immer auch war, dass sie die beste Möglichkeit am billigsten angeboten haben. Und das haben sie ja irgendwann nicht von Anfang an gekonnt. Das heißt, da wurde investiert in diese Vorherrschaft. Oder? Du guckst jetzt so kritisch?
Nee, alles gut. Ich lausche deinen Ausführungen okay. Mit Interesse.
Und jetzt haben wir eine Situation, wir haben irgendwo zwischen 10 und 20 Jahren Rückschritt, die jetzt konstatiert werden, je nach Technologiebereich. Ne? Und dann fragst du dich, naja, okay, jetzt musst du ja erstmal, wenn du jetzt sagst, du willst irgendwie in Richtung Souveränität dich bewegen, dann musst du ja erstmal diese 20 Jahre Rückschritt aufholen. Nur wenn du das jetzt machst, in der Zeit haben sich die anderen ja auch weiterentwickelt. Und dieser Fortschritt, würde ich sagen, der Fortschritt wächst jetzt exponentiell weiter aufgrund der Position, die du jetzt schon hast. Das heißt, angenommen, wir würden 20 Jahre Rückschritt in 10 Jahren aufholen, dann werden in den nächsten 10 Jahren die anderen aber auch 10 Jahre weiter sein und dieser Abstand wird noch mal größer sein. Das heißt, selbst wenn wir jetzt die 20 Jahre in 10 Jahren aufholen, sind wir wahrscheinlich immer noch 20 Jahre hinterher, weil die anderen in den 10 Jahren 20 Jahre weitergegangen sind. Ja. Das heißt, wir müssen eigentlich ein exponentielles Aufholen haben. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktionieren soll, ohne eine massive Investition, also Förderung, Subvention und natürlich auch eine Bevorteiligung der europäischen Produkte. Ja. Auf der anderen Seite haben wir, und ich glaube auch nicht, dass die anderen in diese Position gekommen sind. Ja, Huawei ist doch, also das Ding ist halt unglaublich subventioniert gewesen. Ja, und die USA machen ja gerade, du siehst ja, dass sie auch damit arbeiten. Ja, die USA mit ihrem ganzen Zölle, Mager und so weiter, die führen ja eine aktive, kann man jetzt beurteilen, wie man will, ich habe da wenig Ahnung von, aber mit ganz klar Steuern, die sehr gezielt mit diesen Zöllen die Abhängigkeiten anderer Marktwirtschaften von sich. Und Trump geht hin und sagt, pass auf, ihr kriegt hier zu viel, ihr kauft nicht genug von unseren Bananen, ja, deswegen gibt es jetzt 400% Zoll auf eure. Ich nehme jetzt irgendwelche Beispiele, ne? Und damit schützt er dann quasi versucht er vorzuführen, dass er irgendwie die lokale Produktion schützt, aber vor allem natürlich die wirtschaftlichen Interessen der USA.
Also ich glaube, Bananen sind jetzt nicht so das Exportprodukt der USA.
Ich wollte aber nur mal zeigen, dass er eben, ja, dass du nämlich auch ein total bescheuerte Argumentation da vortragen kannst, oder wenn du Donald Trump bist. Gleichermaßen, sobald die Europäische Union auch nur irgendwie in die Nähe eines Satzes kommt, der irgendwie in Richtung Digitalsteuer oder sowas gehen könnte, hat der Donald Trump seinen Sharpie in der Hand und schreibt irgendeine astronomische Zahl drauf, wie er, was weiß ich, Automobilimporte und so weiter aus Europa oder Deutschland, wenn das alles quasi ruinieren will. Lange Rede, kurzer Sinn, diese Regierungen, China, USA, die arbeiten strategisch und gezielt mit den Abhängigkeiten. Übrigens auch Russland, ja, dass Deutschland sich da irgendwie über Jahrzehnte in diese Gasabhängigkeit hat bewegen lassen, ist ja etwas, was Russland am Ende, oder was heißt am Ende, wir wissen ja nicht, ob das Ende ist, aber immer mehr in einen Hebel übersetzt hat, der Abhängigkeit, und diesen auch nutzt. Und in diesem Feld bewegen wir uns, ob wir wollen oder nicht, mit Europa und dem europäischen Binnenmarkt, der versucht, durch seine DMA und DSA irgendwie dem da irgendwie dem gegenüber noch europäische Werte durchzusetzen. Und jetzt aber feststellt so, naja, okay, wäre vielleicht gar nicht so blöd, wenn wir auch europäische Produkte hätten. Und jetzt sagen sie, wir brauchen die. Jetzt kommt der Macron und der Merz und der Wildberger und sagen, ja, europäische Souveränität, gib ihm. Und dann sagen sie, wir machen nämlich jetzt hier eine Digital Commons, European Digital Infrastructure Consortium, EDIC. Ja? Das wird jetzt das Ökosystem für Open-Source-Lösungen für die Verwaltung, ja. Und da sitzen dann Deutschland, Frankreich, Italien und Niederlande, sagen, wir machen das jetzt, ja. Und was hat der deutsche Haushalt? Da haben sie jetzt 450.000 Euro im Haushalt für. Wow. Junge, da kann ja Microsoft jetzt einpacken.
Ja, also da müssen die wahrscheinlich 5 Minuten für arbeiten, für so viel Geld.
Ich sehe den Satya Nadella da jetzt schon vor seinem Board, der ist erledigt. Der
zittert. Die zittern. Ja, also was wirklich sehr beunruhigend war, sind natürlich dann auch wieder so diese Aussagen. Also auf der einen Seite schwang in diesen ganzen Reden von Merz immer dieses, es ist ja die Regulierung, die uns aufhält. Ja, es ist ja so, diese ganzen Beschränkungen, die wir uns jetzt hier selber setzen, das hält ja nur die Wirtschaft auf und man darf ja jetzt die Wirtschaft nicht aufhalten. Also es mag Regulierungen geben, die eine wirtschaftliche Entwicklung aufhalten, gar keine Frage. Da kann man drüber diskutieren. Aber was halt dann auch wieder so das Halbcredo der Stunde war, das geht ja auch alles jetzt nur mit AI. Ja, also wo man sich wirklich fragen kann, Leute, nehmt ihr eigentlich an, also schaltet ihr das Hirn eigentlich auch noch mit ein, während ihr darüber redet, oder ist das jetzt einfach wirklich nur noch so Sprechapparat und Copy und Paste, was gerade der Hype ist, und das schmeißt ihr einfach mal raus. Danach riecht es einfach sehr. Ja, AI mag irgendwie seine Bedeutung haben, wir haben jetzt hier auch schon viel darüber diskutiert, und es ist ja sicherlich ein Disruptor und ein Player, aber es ist jetzt mitnichten unser größtes Problem. Ja, unser größtes Problem ist Betriebssystemabhängigkeiten, Softwareabhängigkeiten, Cloud-Abhängigkeiten, Office, Word, Excel-Abhängigkeiten. Ja, wenn europäische Richter.
Und dass wir in Konsequenz dessen noch nicht mal mehr die Daten bei uns haben, mit denen wir irgendeine AI trainieren können. Ja, ich meine, dadurch, dass unsere Sachen alle in irgendeiner US-Cloud liegen, wer wird denn jetzt mit unseren Daten seine AIs trainieren?
Ja, also es ist auf jeden Fall sehr simple Argumentation. Ja, man müsse ja jetzt hier irgendwie mit AI, mit dem Angriff von AI wird alles in Ordnung kommen. Mhm, ja, das ist so genau. Im Wesentlichen das, was da gesagt wird. Und das ist natürlich totaler Unsinn. Ne? Und wenn du richtig darauf hinweist, dass wir sozusagen da 10, 20 Jahre Rückstand haben und jetzt ein exponentielles Wachstum entfalten müssen in sagen wir mal in dieser Innovationsfreude, ne, um überhaupt erstmal eine Produktbasis zu schaffen, dann kann man halt jetzt nicht alle seine Eier in einen Korb legen, sondern da muss man natürlich breit streuen und man muss alle Möglichkeiten nutzen. Und da sind wir eigentlich auch schon wieder bei dieser Ursprungsdiskussion so um Infrastruktur. Man muss Entwicklung ermöglichen und da jetzt gut, Open Source haben sie gesagt, ja, also wenn sie jetzt da ihr Digital Infrastructure Consortium haben, aber es ist halt für 450.000 Euro absehbar, dass da nicht viel läuft.
Nicht so viel.
Ja, also die Zivilgesellschaft war ja bei diesem ganzen Digitalgipfel überhaupt nicht vertreten. Ja, also
nein.
Und es ist insofern ein bisschen absurd, als dass wir gerade in Deutschland ja auch tatsächlich speziell im zivilgesellschaftlichen Bereich eine enorme, also in diesem digital-zivilgesellschaftlichen Bereich, absolute Erfolgsmeldungen haben seit Jahrzehnten. Es gibt kaum ein Land wie Deutschland, wo zum Beispiel diese Wikipedia so eine starke Community ist. Mhm. Es gibt kaum ein Land, wo diese Linux-Bewegung und Open-Source-Bewegung so stark ist wie in Deutschland. Ja, also da ist ausnahmsweise Deutschland mal wirklich auch führend. Also jetzt nicht führend für die ganze Welt, aber
nicht so wie früher, aber
es ist nicht so, ja, machen wir auch noch ein bisschen und ich habe mal hier so einen Rechner installiert, sondern es kommt sehr viel Entwicklung daraus. Das ist einfach traditionell sehr, sehr stark und niemand setzt drauf auf diese Stärken.
Mhm.
Dabei, ja, es ist jetzt nicht gesagt, dass das jetzt für alles die Lösung bringen wird. Ich stelle mich jetzt hier nicht hin und sage, ja, ne, dann braucht ihr nur Linux nehmen und dann geht das schon. So einfach ist die Sache jetzt nicht. Aber das Potenzial ist ja
musst
da.
Du schon noch den Kernel kompilieren.
Ja, das Ding ist, ja, aber und dann
die Kompetenz ist da, ja,
aber du kannst dann, halt ja. Nicht freie Software entwickeln und dann auch einfach mal einen gemeinnützigen Verein dafür gründen, weil das einfach nicht als gemeinnützig anerkannt wird, weil das einfach generell ausgeschlossen ist, weil geht ja nicht, wo kommen wir denn da hin? Ja, das ist für Fußballvereine reserviert und vielleicht noch für alte Autos pflegen, aber halt nicht für irgendwie die Zukunft. Und das sind alles solche Dinge, über die man mal diskutieren müsste. Und dazu muss auch die Diskussion breiter geführt werden und nicht halt immer in so, so Gipfelsituationen, wo man dann irgendwie immer dann das Hypewort du jour rausruft und glaubt, das wird dann schon irgendwie alles richtig werden.
Was ich dann noch sehr unterhaltsam finde, ist, ne, denn, ja, dann stellen sich alle hin und sagen, hier wird zu viel reguliert. Also, zwei Sachen dazu. Ja, wird. Ja, es gibt in Deutschland allein irgendwie zu, ich glaube, ich in der letzten Sendung ja auch darüber gesprochen, weiß ich, wie viele IT-Sicherheitsgesetze auf wie vielen Ebenen wir jetzt haben, dann in den europäischen Binnenmarkt mit 27 Ländern prügeln wollen. Ja, das heißt, es, also diese gesamte Idee des europäischen Binnenmarktes mit seinen 27 Teilnehmenden, die alle ihre eigenen Suppen kochen, das ist natürlich eine Unterlegenheit gegenüber den USA, die einen einheitlichen Markt schon mal da haben mit einer relativ starken Wirtschaftskraft. Oder China, die einen Wachstumsmarkt und eine wachsende Gesellschaft haben von irgendwie Milliarde Leute, und da einheitliche Bedingungen schaffen. Indien, 1,3 Milliarden Leute oder was das dann sind, ne? Die haben andere, schon allein in ihren lokalen Märkten ganz andere Skaleneffekte. Insofern ist das schon verständlich, dass man sagt, okay, wir müssen Regulierungshindernisse innerhalb Europas abbauen. Ja? Wovon die aber reden ist, wir bauen Regulierungshindernisse für diesen ganzen Technologie-Wirtschaftsmarktbereich ab. So, wer wird denn davon profitieren? Die europäische Wirtschaft, die es gar nicht gibt? Oder die USA, die, den, die das sehr gerne wegsnacken, wenn sie jetzt nicht reguliert sind, ja? Oder weniger Regulierungshindernisse haben. Das heißt, du musst, wenn du das aufholen willst, so oder so in eine Art Protektionismus gehen. Du musst halt sagen, okay, wir werden hier jetzt die europäischen Werte, Grundrechte, Ideale und Ideen in Regulierung kippen. Und wir werden dafür sorgen, dass unsere lokale Wirtschaft das Potenzial hat, die zu erfüllen. Und wir fördern, dass Leute nach unseren Werten und unseren Vorgaben und Ideen etwas machen, was für andere einmal werden diese Dinge ein Hemmnis sein. Ja, das ist das, was du tun kannst. Und was machen wir stattdessen? Stattdessen, also das heißt, du nimmst die europäischen Werte, übersetzt sie in eine harte Regulierung und übersetzt sie in Produkte, die diesen Werten entsprechen. Und dann förderst du diese Produkte und schaffst potenziell, wenn du Glück hast, ein Modell, das eventuell auch andere überzeugt. Ja? Und wenn nicht, hast du wenigstens was für dich selber. Stattdessen, nur mal so, wenn du jetzt aus dem Ding rauszoomst, ja, sagen sie, ja, hier europäische Werte. Übrigens, wir machen jetzt mal KI-Überwachung, haben wir uns überlegt, mit Chat-Kontrolle. Und dann wollen wir übrigens auch für die Polizeibehörden, wollen wir es auch haben. Deswegen kaufen wir Palantir. Und dann deregulieren wir den Markt für die USA. Ich verstehe gerade noch nicht genau, wo da jetzt dieser Souveränitätsgedanke, wo der da verfolgt wird. Ja, mir fehlt da der wahrscheinlich der schöpferische Weitblick von Friedrich Merz, dem alten Digitalmeister da, ne? Aber das ist, also da ist halt keinerlei Strategie erkennbar, ne? Und dann.
Ja. Wir haben ja vor 4 Jahren haben wir hier Adriana Groh und Katharina Meyer zu Gast gehabt und haben uns irgendwie über den über die Machbarkeitsstudie des Sovereign Tech Funds, zu dem es ja dann später auch kam, unterhalten. Und da waren im Prinzip diese ganzen Diskussionen ja schon Teil davon. Ne? Also das Ziel, hier eigene Souveränität aufzuziehen, Open Source zu fördern etc. 4 verlorene Jahre, kann man sagen. Da ist jetzt nicht zu spüren gewesen, dass sich das in der Politik Großraum erarbeitet hat.
Und wir reden hier halt wirklich von, also die Investitionsvolumina und es sind ja Größenordnungen. Ne? Das geht ja nicht um irgendwie 450.000 Euro oder so. Also und man steht daneben und will schreien. Ja, man, also weil man auch denkt so, ey, was redet ihr? Ey, was ich hab dieses.
Ja, aber Linus, aber AI.
Ja, mit AI.
Ja.
Ja. Genau, jetzt kommt AI. Ja.
Los, weitermachen.
Ja, Chatkontrolle gibt es wieder Updates. Jetzt wollen sie, glaube ich, am also der wahrscheinlich endgültige Gesetzentwurf des Rates ist jetzt irgendwie gerade so bald halb fertig. So, sie haben nochmal extra reingeschrieben, keine Bestimmung dieser Verordnung ist so auszulegen, dass sie den Anbietern Aufdeckungspflichten auferlegt. Das heißt, sie sagen also ganz spezifisch keine verpflichtende Chatkontrolle. Ja, das hatte ich, glaube ich, in der letzten Sendung schon gesagt. So. Aber das in einer Welt, in der Chatkontrolle ja sowieso aktuell verboten ist, alle zivilgesellschaftlichen Leute, Wissenschaftler und so weiter sich dagegen wenden und in dem Ding die Idee dieser Altersprüfung trotzdem drin bleibt. Ja, also diese gesamte Idee, ja, wir müssen ja dein Alter feststellen können und damit letztendlich die Tür zu öffnen. Altersnachweise werden mit Ausweisdokumenten gemacht. Ja, wenn du das irgendwie verpflichtend einziehst, dann nimmst du diesen gesamten Grundsatz der pseudonymen, anonymen Nutzung des Internets halt raus und hast wirklich ein Problem biblischen Ausmaßes geschaffen, weil es eben Alter müssen nicht nur die Kinder nachweisen, die dann an der Altersprüfung scheitern, sondern jede. Und das ist da schaffst du dir ein Problemchen, was du wirklich, da kannst du mal von einem Markthemmnis reden, ja, weil das kriegen die US-Anbieter auch noch hin. Ja, da werden die sich freuen, wenn du denen demnächst dann noch deinen Ausweis zeigen musst für deinen TikTok oder für dein Instagram oder sonst was Profil, damit sie endlich das Problem los sind, dass da irgendwelche Bots hochgezogen werden. Also das ist aus keinem Guss, das ist einfach nur kopflos, was da abgeht. Ja. Und in das gleiche Horn bläst ja dann die JMStV-Novelle, der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. Der wird alle paar Jahre mal neu geschrieben. Und da haben sie jetzt gesagt, pass auf, wir wollen jetzt einen Pornofilter fürs Betriebssystem haben. Ja, das war ja etwas, wo wir auch schon vor einiger Zeit drüber gesprochen haben, dass wir gesagt haben, naja, wenn die irgendwann mal auf den Trichter kommen, dass ihre Chatkontrolle nicht in Signal, WhatsApp oder was benutzen die Leute, eine Matrix rein muss, sondern in Android, iOS, Windows, macOS, Linux, ja, dann hast du den Spaß. Und das hat jetzt die JMStV-Novelle sagt, sie möchten bitte, wer jetzt dann einen Computer kauft, dann sollen die Eltern mit einem Klick das Gerät in einen Lockdown-Child-Safe-Modus versetzen können. Außerdem soll die Medienaufsicht es einfacher Netzsperren verhängen können, weil wenn sie jetzt irgendwie eine Seite sperren und die Seite holt sich eine andere Domain, ist sie wieder erreichbar. Damit haben halt irgendwie verschiedene Pornoseiten ihr Geschäftsmodell aufrechterhalten, obwohl es irgendwelche Unglücklichkeiten gab bei der Altersprüfung, die da irgendwie nicht den Vorgaben entsprach. Und dann haben sie gesagt, außerdem wollen sie es jetzt auch noch einfacher haben, Geldflüsse abzudrehen, dass du dann eben sagen kannst, hier, die Pornoseite, die verdient Geld, der drehen wir jetzt den Hahn ab, ja, weil sie sich nicht an unsere Regeln hält. Und dann haben sie gesagt, ja, die Altersverifikation selber überlassen sie dann der EU. Klar, da kann jetzt nicht irgendwie der Jugendmedienschutz, das ist ja so ein, das ist ja quasi, er wird ja von den Ländern verhandelt, empfiehlt die Medienaufsicht, dass die Seiten die Ausweise der Besucherinnen kontrollieren oder das Alter per biometrischer Gesichtserkennung schätzen sollen. Völlig normale Einlassung von irgendwelchen Ministerpräsidentinnen oder was, die sich jetzt irgendwie darauf, die jetzt gesagt haben, das größte Problem, was wir hier gerade für uns sehen, ist der Jugendschutz im Internet. Und deswegen wollen wir am besten jetzt biometrische AI-Schätzungen machen, dass die Leute ein Selfie hochladen, bevor sie eine Pornoseite besuchen dürfen. damit wir gucken können, ob die alt genug sind. Und dann hast du demnächst irgendwelche Kinder, die sich ein Bart ankleben, damit sie ein bisschen, sag ich mal, autodidaktisch sich der Aufklärung nähern können. Ja, völlig.
Ja, oder einfach ein anderes Foto hochhalten. Also es wird sicherlich total super funktionieren.
Absurd. Tritt ab 1. Dezember 2027 in Kraft, ja. Und dann wirst du demnächst, dann muss, wenn dir jemand einen Computer verkauft, muss da ein Knopf dran sein, Kinderschutzmodus. Da haben wir wieder was Feines geschaffen, ja. Weil ja Apple das nicht längst schon alles hat, ja, weil du ja nicht heute schon, ich weiß nicht, was es da für Screentime, Überwachung, sonst was Möglichkeiten gibt.
Gibt's.
Das ist ja alles schon drin, ja, für die ganzen Helikoptereltern, dass sie. Aber nein, damit kann ja nicht sein. Da müssen sich jetzt Leute hinsetzen und wieder irgendein Quatsch zusammenschreiben.
Tja. So sieht's aus. So, machen wir weiter.
Jo, machen wir weiter. Machen wir das auch durch? Was haben wir noch?
Ach, wir haben mal wieder ein schönes Leak, ein Forschungsleak. Also nicht ein Leak in der Forschung, sondern ein Leak durch Forschung. WhatsApp wurde von Forschern der Universität Wien ein wenig unter die Lupe genommen. Das wohl auch schon seit längerem. Also Meta hat von denen schon häufiger gehört, schon über ein Jahr haben die da irgendwie angeklopft und gesagt, so Leute, ihr habt da irgendwie offensichtlich ein paar Schwachstellen. Das hat Meta, wie man das eben so macht, erstmal ignoriert. Und naja, dann haben die gesagt, na gut, dann forschen wir hier einfach mal weiter. Und haben verschiedene Schwachstellen im Verschlüsselungsmodell von WhatsApp entdeckt und auch unter Laborbedingungen austesten können. Und siehe da, es ist ihnen gelungen, an ein paar Accountdaten zu gelangen. Und wie viele? Alle. Was ich für eine ganz signifikante Zahl halte. Konkret ist das dann die Zahl 3,5 Milliarden Accounts. Das ist also ungefähr so die Userbase von WhatsApp. Das muss nicht zwingend jetzt in Personen 1:1 umzurechnen sein, aber so viele Accounts gibt es, da sind sicher auch eine ganze Menge Bots und Doppelte dabei, pipapo. Aber dieses vollständige Mitgliederverzeichnis konnte also von diesen Wiener Forschern heruntergeladen werden. Dann musste sich auch Meta mal dazu verhalten und hat gesagt so, oh ja, sorry, tut uns leid und so weiter, aber ist ja nichts passiert, war ja nur Forschung und so weiter. Also ist jetzt nicht in the wild, sondern das war jetzt wirklich eine reine akademische Untersuchung, die aber eben sehr erfolgreich war.
Mhm.
Ja, das ist natürlich alles mal wieder sehr peinlich und wird sicherlich weitgehend konsequenzfrei bleiben. Allerdings haben dann die Forscher sich auch mal ein paar Daten mal angeschaut und so ein bisschen statistisch ausgewertet, um einfach auch mal einschätzen zu können, was jetzt hier quasi das potenzielle Missbrauchspotenzial gewesen wäre. Und ja, so ein paar interessante Informationen kann man vielleicht mal erwähnen. Unter anderem, also sie haben rausgeforscht, woher die Accounts stammen, ja. Und es gab wohl rund 2,3 Millionen aktive WhatsApp-Accounts in China, 60 Millionen im Iran, 1,6 Millionen in Myanmar und irgendwie sogar 5 in Nordkorea, ja. Wo allerdings WhatsApp überall verboten war. Also offensichtlich ist es doch einigen gelungen, hier Accounts zu machen. Wobei auch hier weiß man wieder nicht, sind das jetzt irgendwie Personen, sind das irgendwie Bots, die hier betrieben werden. Sicherlich eine Mischung aus beidem. Dann haben sie sich auch mal so die Profile angeschaut, was denn da nun eigentlich so drin steht und festgestellt, dass so bei gut 30% der Usern in diesen Profilen allerlei Dinge preisgegeben werden. Also die Leute schreiben ihre politischen Einstellungen da rein, sexuelle oder religiöse Orientierung, teilweise Bekenntnisse zu Drogenmissbrauch oder dass sie irgendwie auch einfach im Drogenhandel tätig sind. Das ist schon, also, ne? Also auch das, auch das gibt es. Angaben zum Arbeitsplatz, Hyperlinks auf Profile in sozialen Netzwerken, wie auch Tinder oder OnlyFans. E-Mail-Adressen waren natürlich auch dabei, wo dann auch so Adressen von bund.de, state.gov und .mil-Adressen auch zu finden war. Also wenn man das irgendwie alles strategisch vorliegen hat und analysiert, dann ergibt das natürlich schon ein sehr reichhaltiges Menü für Leute, die ein bisschen mehr wissen wollen. Genau, und dann natürlich auch so Metadaten wie, wann wurde denn hier das letzte Mal eine Änderung am Profil vorgenommen, und last but not least Profilfotos. Ne? Also sie haben also allein die Profilbilder, die sie dort haben, laden können, das waren mal so eben 3,8 Terabyte an Daten. Da haben sie dann mal so eine 500.000 der Bilder genommen und eine zufällige Stichprobe gemacht, also eine Bildanalyse rüberlaufen lassen und festgestellt, dass gut bei 2/3 da ein menschliches Gesicht war. Weiß man jetzt nicht, wie viele AI-generierte Avatare darunter sind, aber wir können, glaube ich, gut davon ausgehen, dass viele Leute dann halt auch einfach wirklich ihre eigene Fresse dort haben. Ja, und das ist halt einfach mal alles von außen zugänglich gewesen.
Ja, das ist ja wirklich das Faszinierende daran, dass, also man würde erwarten, dass WhatsApp irgendetwas dagegen unternimmt, dass man diese Daten einfach scrapen kann. Ne? Also es ist ja völlig klar, grundsätzlich muss ja das Teilnehmerverzeichnis von WhatsApp irgendwie für Nutzerinnen zugänglich sein, damit du weißt, wen du über WhatsApp erreichen kannst. Ne? Also wenn du eine Telefon, du kannst ja jetzt dein WhatsApp aufmachen und sagen, ich möchte einer Telefonnummer eine WhatsApp-Nachricht schreiben, und dann wird WhatsApp dir antworten müssen, ob du diese Telefonnummer über WhatsApp erreichst oder nicht. Ja, das heißt, grundsätzlich kann jede Nutzerin, jede andere Nutzerin in WhatsApp zumindest herausfinden, ob sie WhatsApp nutzt oder nicht.
Mhm.
Jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie du das machst. Ja, dann bei Signal, das haben wir vor ein paar Jahren gesagt, da gibst du halt Teile der Nummer hin, kriegst andere Teile zurück oder so, dass, damit Signal nicht weiß, wen du jetzt genau abgefragt hast oder so. Ne? Das heißt, kriegst immer eine ausreichend große Antwort oder sowas. Hier sind diese Leute hingegangen, haben gesagt, okay, du kannst, die haben von ein und derselben Adresse, von einer bekannten Adresse der Uni Wien, wo sie auch die Abuse-Kontaktdaten eingetragen hatten, waren sie in der Lage, 7000 Telefonnummern pro Sekunde abzugleichen, ohne dass Meta da irgendetwas gegen macht. Und dann die Profildaten dazu und die Schlüssel, also die Krypto-Keys, ja, da konnten sie so 2.000 bis 3.000 Abfragen pro Sekunde machen. Und die Profilfotos waren dann auf dem HTTP-Server, der 5.500 Bilder pro Sekunde in hoher Auflösung geliefert hat. So, das heißt, da waren einfach überhaupt keine Limits, diese Sachen zu rückzugreifen. Ne? Du könntest ja sagen, okay, du musst als Nutzerin authentifiziert sein und du darfst als Nutzerin, keine Ahnung, so und so viel Abfragen machen. Von mir aus auch 1000 am Tag oder so. Ja? Irgendeine, was noch realistischer Nutzung entsprechen würde. Aber die waren eben in der Lage, in einer überschaubaren Zeit 3.500 Milliarden Abfragen zu machen. Und die Herausforderung, die ihnen eigentlich bei diesem Scraping dann, und das Einzige, was noch bestand, ist, dass sie limitieren mussten, dass sie nicht alle möglichen Telefonnummern nehmen, sondern ein bisschen klug konstruieren. Ne? Also beispielsweise, wenn du jetzt den deutschen Raum scrapen würdest, wärst du schlecht beraten. Wie viele Stellen haben Handynummern?
15.
11 bis 15 oder sowas? Ne? 15
ist das Maximum mit Ländercode.
Okay, 11 bis 15, gut. dann geht's aber schon los. Den Ländercode kannst du ja sparen, weil du weißt, der ist 49. Also die Anzahl Ländercodes, diese ersten beiden Ziffern, da wären ja theoretisch, weiß nicht, wie viele Möglichkeiten, die es da gäbe. Wahrscheinlich 9 hoch 2 Möglichkeiten. Es gibt aber nicht so viele Ländercodes, die vergeben sind, also nimmst du nur die. Ja? Dann kannst du weitermachen. In Deutschland kommen danach dann, was weiß ich, 157, 177 und so weiter, aber viele, viele andere Nummern nicht. Das heißt, du nimmst natürlich nur die vergebenen von Mobilfunknetzen genutzten Vorwahlen. 0157, 0177, 0178, 0172, 0171, ne? Und dann kommen dahinter halt Ziffernketten, dann nimmst du halt nur die. Das heißt, du hast den Raum von 11 bis 15 Zahlen, also 10 hoch 15 reduziert auf 10 hoch 9 oder was auch immer. Ja, also quasi du reduzierst den Raum, den du da scrapest. Müsste man jetzt nochmal genau mathematisch, aber so ungefähr ist die Idee. Und dann kannst du halt 7000 pro Sekunde abfragen und dann hast du irgendwann einen überschaubaren Raum. Und das ist denen jetzt hier gelungen. Nicht nur mit Deutschland, nicht nur mit Österreich, sondern dann eben auch am Ende mit der gesamten Welt. Und das ist dann schon überraschend, dass Meta da keinen Schutz hat. Ja? Also spätestens, wenn eine IP-Adresse innerhalb von einer Minute, was ist das denn dann? 7000 mal 60, sehr, sehr viele Kontakte abgefragt hat, inklusive Bildern, dann würdest du ja erwarten, dass du das wenigstens mal ein Rate-Limit, ein Alert oder mal so ein bisschen eine Stunde im Abklingbecken passiert oder so. Ja? Also irgendetwas gegen dieses Scraping unternommen wird. Und das ist hier nicht erkennbar. Zumal sie dann auch noch, sie konnten ja die öffentlichen Schlüssel runterladen. Das heißt, dadurch würdest du, wenn ich mich nicht täusche, holst du ein neues Gerät, hast du einen neuen Schlüssel. Das heißt, du könntest jetzt quasi dann korrelieren, wann Leute neue Geräte haben. Die konnten außerdem herausfinden, wie viele Geräte für eine Telefonnummer registriert sind. Also ob du da noch irgendwelche, also das ist schon alles.
Und nicht nur das, sie haben auch teilweise festgestellt, dass obwohl da mehrere Geräte waren, dass die dann teilweise identische Schlüssel hatten, was eigentlich in dem Verschlüsselungsverfahren so nicht vorkommen sollte. Also das weist also auch noch auf ein paar Implementationsschwächen hin, entweder in der Krypto selber oder
bei dem Lawful Intercept. Bei dem Lawful Intercept, ja, wenn da auf einmal noch ein Gerät mit dem gleichen Schlüssel.
Oniswaki Malibons, sag ich dazu nur. Tja, ja. Na gut. Kudos auf jeden Fall an die Forscher aus der Uni Wien. Die haben da auf jeden Fall ganze Arbeit geleistet.
Gibt es auch ein schönes GitHub-Repo. Nicht mit dem Scraper selber, aber der ist, glaube ich, auch trivial. Aber zum Beispiel der Artikel und die Auswertung und so weiter. Ist überraschend. Also man hätte gedacht, dass WhatsApp sich da ein bisschen mehr drum kümmert, um sowas.
Tja. Das ist alles brüchig. Letzte Meldung.
Ja, wir haben seit 2022 hier das regelmäßig behandelt. Da gab es eine Hausdurchsuchung des Freien Radios Dreieckland in Freiburg. Das Radio Dreieckland ist mit seinen Redaktionsräumen oder mit seinem Sendestudio oder wie auch immer man das dann nennen kann, also seine Niederlassung ist unweit des CCC Freiburg. Und das Radio Dreieckland hat damals berichtet über den Fall von Indymedia links unten. Wir hatten das behandelt, das war eine Webseite unter einer Subdomain von indymedia.org. Links unten genannt, weil Freiburg sich links unten in Deutschland befindet. Und dort hat sich über die Jahre ein Forum ergeben, wo gerne mal von radikalen linken Gruppen Verlautbarungen oder auch Bekennerschreiben veröffentlicht wurden. Dann hat das Innenministerium, muss es ja gemacht haben, sich irgendwann dazu durchgerungen, diese Webseite zu verbieten. Und zwar hat sie das getan, indem sie die Betreiberinnen der Webseite zu einer kriminellen Vereinigung benannt hat, ja, und dann diese Vereinigung, diese Betreibervereinigung verboten hat und daraus gesagt hat, okay, damit wird jetzt dieses Forum, der Betrieb dieses Forums verboten. Was insgesamt schon enorm absurdes Vorkommnis ist, welches wir ebenfalls behandelt haben, welches auch außerdem in Vorträgen auf dem CCC-Kongress behandelt wurde, die wir auch nochmal verlinken. Jetzt kommt Radio Dreieckland, behandelt diesen Fall im Rahmen seiner journalistischen Tätigkeit und verlinkt dabei auf ein irgendwo im Internet gehostetes Backup von dieser Seite, die ja jetzt weg war. Und in Konsequenz des Verlinkens dieses Backups dieser Seite, das unter anderem, wenn ich mich recht entsinne, auch in einem Tweet des Bundesamtes für Verfassungsschutz ebenfalls verlinkt war, findet dann eine Durchsuchung der Redaktionsräume dieses freien Radios statt. Absurd. Absurd. Und dagegen sind die dann natürlich vorgegangen. Erstens, dass sie überhaupt etwas Falsches getan hätten, indem sie hier auf ein öffentlich zugängliches Archiv, das sie nicht betreiben, linken im Rahmen ihrer redaktionellen journalistischen Tätigkeit, dass das überhaupt ein Problem wäre, das ist ja schon mal ein Thema. Dann aber, dass eine Durchsuchung dieser Redaktionsräume stattfindet, das ist ja auch nochmal ein Thema. Deswegen haben sie natürlich dagegen geklagt und am Oberlandesgericht Stuttgart wurde gesagt, nee, das ist völlig in Ordnung, dass bei euch die Hausdurchsuchung stattgefunden hat. Also sind sie mit der GFF vor das Bundesverfassungsgericht gegangen und das Bundesverfassungsgericht sagt, selbstverständlich war die Durchsuchung der Wohnung eines Redakteurs, der noch on top, ja, selbstverständlich war diese Wohnungsdurchsuchung nicht in Ordnung. Bei dem Artikel, der diesen Link platziert hatte. Ja. Und gleichzeitig sagen sie, also es gab keine plausiblen Gründe, warum man bei diesem Menschen die Wohnung durchsucht hat. Und meine, dass sie sich ebenfalls darüber äußern, dass es natürlich auch keine plausiblen Gründe überhaupt für Untersuchungen in den Redaktionsräumen gab. Ja, es geht also spezifisch erstmal um die Wohnungsdurchsuchung, aber meine ich auch, dass quasi darin auch gesagt wird, Durchsuchungen in Redaktionsräumen und Wohnräumen von Journalistinnen gefährden das Redaktionsgeheimnis und den Quellenschutz, sagt jetzt der Jurist David Werdermann, der das Verfahren für die GFF koordiniert hat. Und das Verfassungsgericht watscht also jetzt das Oberlandesgericht ab und sagt, das ist keine verfassungsrechtlich tragfähige Darlegung des Tatverdachts vorgelegt, der irgendwie diesen Eingriff in die Presse- und Rundfunkfreiheit und in die Privatsphäre gerechtfertigt hätte.
Schocker.
Also es ist schon absurd. Nochmal, es ging hier jetzt spezifisch bei dem Verfahren um die Durchsuchung der Privatwohnung. Ja, mich hatte vor allem nochmal persönlich auch allein schon die Durchsuchung der Redaktionsräume. Geärgert. Damit sagen sie eben, ja, der Schutzbereich der Pressefreiheit gilt auch für Wohnungen und journalistische Kommunikationsmittel. Das ist insgesamt einfach so ein absurdes Vorkommnis gewesen und ich finde es halt wirklich übel, dass man sowas überhaupt diskutieren muss. Ja? Also noch dazu dieser Anlass hier. Und ja, du musst natürlich, ist das eine Also dieser Fall selber ist absurd, aber auch die Signalwirkung, die so etwas hat, ja, dass du, wenn man in der Zeitung liest, ach so, wenn die Polizei sich das überlegt oder die Staatsanwaltschaft sich das überlegt, dann durchsuchen die halt einfach mal Redaktionsräume und Privatwohnungen von Journalistinnen für irgendwelche Kinkerlitzchen. Wie willst du denn dann noch irgendwie überhaupt einer Journalistin vertrauen können? Ja, selbst wenn du auf der individuellen Ebene das Vertrauen hast, weißt du halt nicht, ob der nicht morgen die Tür eingetreten wird und alles rausgetragen wird. Ja. Noch dazu gab es ja in diesem Falle, muss man ganz klar sagen, ich meine, die haben auf ein öffentliches Archiv gelinkt, auf das selbst der Bundesverfassungsschutz gelinkt hat. Ja. Also absurd. Ja. Das gab also überhaupt kein Ermittlungsversprechen, was da irgendwie, was willst du denn da herausfinden? Ja, also es ist.
Na, immerhin werden wir dann genug unsere Genugtuung haben, wenn alle Verantwortlichen für diesen Fuck-up dann selbstverständlich zurücktreten werden und die Konsequenzen
genau.
Da ausziehen werden.
Genau. 3 Jahre lang jetzt da irgendwie so einen Menschen terrorisiert, der letztendlich da ein freies Radio macht, ja. Ich glaube nicht, dass da jetzt das große Kapital hintersteckt, hinter dieser ganzen
Initiative. Ja, und vor allem sein
Initiative.
Vergehen, er hat einen Domainnamen ins Internet geschrieben.
Er war noch nicht mal der Erste, der es getan hat.
Nicht
also
mal das.
Ist völlig absurd. Also man muss, also es ist, dass wir uns überhaupt darauf einlassen, darüber zu diskutieren. Das war ein Missbrauch, ein erkennbarer Missbrauch der Möglichkeiten, mit denen wir Strafverfolgungsbehörden im Extremfall zur Verfolgung schwerer Straftaten ausstatten, hier um eine politische Gruppierung, angebliche politische Gruppierung, dieses Kollektiv, das die Webseite beschuldigt wird, diese Webseite betrieben zu haben, dass er überhaupt keine Schuld übrigens daran trägt, was die Inhalte, das war eine Open-Posting-Seite, das ist ja das Ding, die haben ja Open-Posting zugelassen, ne? Das ist irgendwie, also es ist alles von vorne bis hinten absolut absurd und dann auch noch ein Redakteur, der den Fall behandelt, natürlich kritisch darüber berichtet, was die Staatsanwaltschaft und die Polizei da getan haben in diesem Kontext und das ist doch das, was hier passieren sollte, dass diese journalistische Berichterstattung eingeschränkt werden sollte oder eingeschüchtert werden sollte. Und das ist schon auch natürlich juristisch korrekt, dass wir darüber eben sprechen, über das war eine verfassungswidrige Maßnahme, die da stattgefunden hat. Aber die mal in den Kontext zu setzen, warum hat die denn stattgefunden? Ne, warum hat denn irgendjemand in Baden-Württemberg gedacht, heute ist das Beste, was die Polizei machen kann, bei diesen Redaktionsräumen reinmarschieren? Das war ja jetzt nicht irgendwie eine angemessene strafrechtliche Priorisierung, um Schaden vom Land abzuwenden. Das war ein absoluter Missbrauch. Insofern bleibt er natürlich ohne jegliche Konsequenzen. Und alle dürfen weitermachen.
So sieht's aus.
Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung.
Genau, damit sind wir am Ende. Wenn die anderen weitermachen, hören wir jetzt auf. Ist ja nicht zu ertragen. Ja, dann mache ich am Ende nochmal was ich hier selten genug tue, aber was vielleicht auch mal erwähnt werden sollte. 20 Jahre Metaebene gibt es vor allem deshalb, weil viele von euch sich bereit erklärt haben, die Metaebene auch finanziell zu unterstützen. Der ganze Ablauf hier ist nicht gerade kostenfrei, kann man nicht sagen. Hat sich auch nicht unbedingt viel verbessert. Es muss allerlei investiert werden in Server. Es gibt jetzt auch noch ein Geschenk von mir. Das wird, glaube ich, für diese Sendung noch nicht greifen, aber das kommt. Aber ich werde jetzt einen Serverumzug machen und dann
blasen wir auch mal mit 10 Gigabit ins Internet und nicht nur mit diesem bescheidenen Gigabit, was immer dazu führt, dass immer alle so Download-Probleme haben. Das ist sollte dann...
Cloudflare.
Nee, aber ich nehme sozusagen die Gelegenheit wahr, da mal ein Upgrade vorzunehmen. Mhm. Genau, aber daher...
Aber wieso? Das laden doch eh alle nur über Kupfer runter. Da brauchst du doch jetzt nicht mehr Bandbreite.
Ich weiß nicht. Also so wie die sich beklagen, habe ich das Gefühl, die haben alle schon Glasfaser. Der ist ja auch absolut berechtigt. Und das ist kein Zustand, dass jetzt hier irgendwie jedes Mal die Büchse in die Knie geht. Anyway, ich wäre euch auf jeden Fall sehr dankbar, wenn ihr mal überlegen könntet, ob ihr entweder eine bereits bestehende Unterstützungszahlung an die Metaebene, so einem Inflationsausgleich anpassen könntet, so, oder überhaupt mal zu erwägen, die Metaebene regelmäßig zu unterstützen, denn das ist das, was hier den ganzen Apparat am Leben erhält. Das ist das, was uns die Freiheit gibt, hier auch, sagen wir mal, ungerichtet immer wieder auf die Welt zu schauen, alle möglichen Dinge zu verfolgen. Das ist das, was uns die Möglichkeit gibt, all diese ganzen merkwürdigen Paywall-versteckten Artikel zu lesen, um Hintergründe zu verstehen. Das ist das, was uns die Gelegenheit gibt, hier auch zahlreiche Hosting-Dienste und andere Services in Anspruch zu nehmen. Und ja, was uns in gewisser Hinsicht natürlich auch eine Freiheit erkauft, so recherchieren zu können und so Sendungen planen und durchführen zu können.
Ohne euch zu Beginn, Mitte und Ende der Sendung mit Produkthinweisen zu versorgen.
Genau. Da müsst ihr nur ab und zu mal Linus Amazon Affiliate Links ertragen.
Ja, überlegt mal, was ihr da für ein Geld spart, dadurch, dass wir euch hier nicht die ganze Zeit Heizdecken und Hundefutter andrehen. Ja, da müsst ihr auch mal überlegen.
Das stimmt. Das könnt ihr einfach mal reinvestieren, dieses gesparte Geld.
Genau. Das Geld gibt er jetzt uns. Weil wir wollen nämlich gerne Heizdecken und Hundefutter kaufen.
Nee, also ich habe das ja auch in meinem 20 Jahre Metaebene Blogpost auch nochmal erklärt. Also so Werbung ist hier einfach keine Option, auch wenn ich verstehen kann, dass das manche machen, wenn man sich anguckt, was da teilweise für ein Geld für bezahlt wird von den Werbetreibenden, dann ist das natürlich alles sehr verlockend, aber ich will trotzdem nicht.
Nee, haben wir ja, glaube ich, schon oft genug dargestellt, dass das für uns nicht.
Ich weiß nicht, ob wir das oft genug dargestellt haben, aber ich finde, so einmal im Jahr kann man das schon mal fallen lassen. Und ansonsten
einmal im Jahr kann man das erwähnen.
Genau, so ansonsten nerven wir euch nämlich auch nicht damit. Wir wollen auch keine Likes, keine Subscribes wollen wir schon. Was
Subscribe?
Du willst geliked werden?
Like, Subscribe, Glocke, 5 Sterne bei Spotify. Pff,
gibt's nicht.
Wer schafft bei uns 5 Sterne, für uns 5 Sterne bei Spotify, der muss nicht bezahlen. Aber natürlich hilft es, also die eine Sache ist, dass die Metaebene finanziell zu unterstützen, damit wir das machen können und Tim das machen kann, CAE und Freakshow und Logbuch und UKW.
Raumzeit, wo jetzt
Raumzeit kommt wieder mehr.
Genau.
Forschergeist ist vorbei, ne?
Forschergeist ist erstmal so auf Eis gelegt. Da muss ich halt irgendwie ein Modell finden, wie man das redaktionell abbilden kann. Ich fahre jetzt langsam wieder hoch. Jetzt kommt erstmal Raumzeit dran und mal schauen, dass ich auch mal wieder einen CAE raushaue. Aber wichtig ist vor allem, dass wir jetzt die regelmäßigen Sendungen machen. Freakshow, UKW, LNP, das läuft auf jeden Fall. Und das ist auch schon mal eine ganze Menge Holz, wenn man ehrlich ist. Ja, wie es halt funktioniert und klappt und machbar ist.
Und die eine Möglichkeit ist, das finanziell zu unterstützen, dass das alles passieren kann. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dafür zu sorgen, dass es mehr Leute hören.
Genau, weitersagen.
Die es dann finanziell unterstützen. Und insofern ist die Empfehlung...
Preiset uns. Dann geht's euch besser. So Leute, und jetzt lassen wir euch auch schon wieder in Ruhe. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für eure Unterstützung über all die Jahre. Und jetzt schreiten wir in die dritte Dekade. Goldene 20er sind jetzt vorbei. Na?
Das war's. Das war die Golden 20.
Bin mal gespannt, wie lange du das schaffst. Also da werde ich dich jetzt dran erinnern, wenn du nächste Woche wieder anfängst mit deinen Golden 20.
Nee, ist vorbei. Das waren jetzt die 20 Jahre. Die waren okay. Golden und jetzt gucken wir mal, was kommt.
Okay.
Bis bald, Leute. Tschüss.
Ciao, ciao. Danke, Tim.